Kürzlich ist unser Sohn, der Mischa, auf dem Schulhausplatz angekrempelt worden. Irgendein Bub hat ihn gestossen und ist ganz über ihn hinein, so dass man eigentlich den Eindruck hatte, das hätte nicht müssen sein, das ist irgendwo komisch passiert und der Bub, der hätte das nicht so müssen machen. Der Mischa hat sehr geschrien, wo das passiert ist, ganz aufgeregt heimgekommen. Und es hat ihm ziemlich wehtun. Und er hat oft so ein Zucken gehabt, das ganz plötzlich gekommen ist. Und abends im Bett sagt dann meine Frau zu mir, du hoffentlich hast nicht noch ein Schleudertrauma. Um es vorwegzunehmen, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Er gumpert jetzt wieder rum und wir haben nicht mehr gehört. Aber interessant ist, was das bei mir ausgelöst hat. Der Gedanke. Der Gedanke, dass mein Bub wegen der Rücksichtslosigkeit von einem anderen über Jahre in seinem Leben eingeschränkt könnte sein, nicht so funktionsfähig, wie es möglich wäre, einfach wegen so einer blöden Sache, das hat in mir eigentlich eine Wut aufgebracht. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wenn das so ist, was mache ich? Wo finde ich den Bub, der das gemacht hat, und was sage ich denn dem? Oder gehe ich dann sogar zu den Eltern und so weiter? Habe ich gemerkt, dass das Ganze raufkommt. Da hat jemand in mein Leben eingegriffen und hat mich durch meinen Sohn verletzt. Und jetzt hat die ganze Mühle angefangen. Manchmal möchte ich mich gerade zurückschlagen. Und gerade in so einem Moment, wo man irgendwo hilflos ist, man weiss irgendwo, man kann ja gar nichts mehr ändern. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Aber irgendwie so der Eindruck, das kann nicht einfach so bleiben. Da steckt manchmal, wenn wir mit uns ehrlich sind, viel tiefer in uns hin, als wir denken. Und wir sehen da Begebenheit im Lukas-Evangelium, wo wir sehen auch, wie die Jünger reagieren, wo sie an so einer Situation begegnen. Ich weiss nicht, ob der Titel, den wir jetzt ausgeschrieben haben in der Zeitung und da haben, den richtigen Umgang mit Macht, ob der so gelungen ist. Aber tun Sie sich mal ein bisschen von dem lösen, das hat schon ein bisschen mit Macht zu tun, aber es ist vielleicht nicht so gelungen. Wenn ich hätte können, hätte ich es wahrscheinlich noch geändert, aber wenn es dann schon mal draußen ist und geschrieben ist, kann man es nicht mehr ändern. Aber schauen wir einfach mal den Abschnitt an im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 51. Da heißt es, begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Also Jesus hat sich nach Jerusalem gewendet und ist entschlossen gewesen, dorthin zu gehen. Und Jesus sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Zack, Blitz. Dann ist der Fall erledigt. Jesus aber wandte sich um und herrschte sie an. Er schreibt eben den richtigen Umgang mit Macht oder Macht von der Liebe. Ich habe zwei Hauptüberschriften. Die eine ist Rache ist süß. Die zweite ist Liebe ist besser. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium an einer ganz wichtigen Stelle. Wir merken das auch ein bisschen an dem feierlichen Ton, wie das eingeleitet wird. Das begegnet uns ja nicht so viel. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war. Da hat der Lukas uns deutlich gemacht, passet jetzt auf. Jetzt fängt etwas ganz Besonderes an. Jetzt ist eine Zeit erfüllt. Jetzt bricht eine neue Zeit an. einen neuen Abschnitt im Leben von Jesus. Es ist Zeit, wo Jesus im Wissen darum, was ihm in Jerusalem begegnen wird, nämlich Hinrichtung, Kreuzigung, Verspottung, dass er genau in dem Bewusstsein entschlossen nach Jerusalem geht. Von jetzt an beschäftigt sich das Lukas-Evangelium, das ist auch die Schnittstelle im Lukas-Evangelium, mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Also Jesus verlässt seinen hauptsächlichen Wirkungsort, das ist da in dem Galiläa, das ist der Ort, See Genezareth, haben wir ja vorletzten Sonntag gesehen, auch der Sturm, ich komme den Namen kurz darauf zurück. Das ist Galiläa, das ist eigentlich der hauptsächliche Wirkungsort von Jesus. Und jetzt, wenn die Juden nach Jerusalem sind, an die grossen Feste, das haben sie drei Feste gehabt im Jahr, wo Männer haben müssen eigentlich auf Jerusalem, dann haben die Leute von Galiläa oft den Weg durch Samaria genommen, weil der näher ist, und da ist Jerusalem. Und das ist Samaria. Und dann ist natürlich, wie bei mir, wie bei uns, oder? Wir nehmen natürlich auch den kürzeren Weg, auch wenn er vielleicht auch ein bisschen problematischer ist. Und das ist ein sehr problematischer Weg gewesen. Es hat sogar schon gegeben, dass Juden von Galiläa da durchgereist sind, da von den Samariten überfallen und getötet worden sind, was dann auch im Volk wieder Aufstand zur Folge hat. Aber Jesus ist offenbar entschlossen gewesen, von Galiläa durch Samaria den kürzeren Weg zu nehmen, wie das übrig gewesen ist, und dann dort nach Jerusalem zu gehen. Jetzt ist das passiert, dass die Boote vorausgegangen sind und die Samariter haben gesagt, nein, kein Quartier, nichts. Wer auf Jerusalem geht, der kommt nicht über unser Land. Das müssen ja nicht meinen. Es war ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden Völkern. Und das hat der Jakobus und der Johannes so erschüttert, so entrüstet. Ich meine, sie sind wirklich einerseits krank gewesen, dass man sie einfach ablehnt. Und ich denke, sie sind auch verrückt worden. Denn sie haben ganz zackige Lösung parat gehabt. Sie sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, wenn du willst, mir wünschen Feuer vom Himmel oben, aber dass die alle vernichtet sind. Ich weiss nicht, an was die Jünger gedacht haben, dass sie auf die Idee gekommen sind. Vielleicht hat Jakobus und Johannes daran gedacht, an die Begegnung, wo sie ja vorher hatten, wo sie Jesus gesehen haben mit dem Mose und dem Elia zusammen, wo die erschienen sind. Und Elia hat ja das auch mal, ist das auch mal gewesen, dass Feuer über Leute gekommen sind, die zu ihm gekommen sind. Und vielleicht haben sie unter dem Eindruck gedacht, das wäre jetzt vielleicht auch eine gute Lösung für das Problem. Ich weiss es nicht genau, was in ihnen vorgegangen ist. Wir müssen ihnen noch eins gut halten, diese Jünger. Sie haben nicht gerade gehandelt. Sie haben zuerst Jesus gesagt, wenn du willst. Aber sie sind natürlich innerlich entschlossen. Sie haben gehofft, ja, Jesus will denn und dann machen wir das. Wir sehen, dass die Ablehnung, die sie da erlebt haben, die ihnen sehr viel ausgelöst hat, die ihnen sehr viel mobilisiert hat. Sie sind äußerst entrüstet und zu allem bereit. Und zu verhalten, von den Samariter hat sie beleidigt und verletzt. Und für diese Demütigung wollen sie sich rächen. Ich habe mal im Lexikon nachgeschaut, was Lexikon sagt, was Rache ist. Das finde ich noch gut, wenn wir uns das einmal vor Augen führen. Rache ist die Vergeltung einer erlittenen Verletzung, ohne Beurteilung, ob zu Recht oder zu Unrecht geschehen, durch Zufügung eines ähnlichen Schadens. Das ist Rache. Zurückschlagen aus Verletztheit. Es ist wie mit einem verletzten Tier, das wild um sich herumschlägt und sich wehrt. Die Jünger haben sogar gedacht, nicht nur einen ähnlichen Schaden ihnen zuzufügen, sondern Katastrophen über das Volk zu bringen. Nämlich Feuer vom Himmel fallen zu lassen, dass alles verzehrt wird. Also unverhältnismäßig Irak. Denken wir doch da die Jünger zurück, die wo sie noch auf dem See Genezareth gewesen sind. Hilflos, in panischer Angst, haben sie Jesus geweckt und gesagt, Jesus, wir gehen unter, hilf uns. Und jetzt ist das schon ein bisschen erstaunlich. Auf das Mal, was die Jünger, die beiden, fähig sind. Der scheinbare Glaubensmut, den sie an den Tag legen. Was für Ideen sie auf das Mal haben, was Jesus jetzt auf das Mal alles könnte machen. Das ist ganz interessant. Plötzlich zweifeln sie nicht mehr daran, dass sie in der Lage sind, Feuer vom Himmel oben runter zu wünschen. Was ich jetzt persönlich auch ein bisschen Mühe hätte, daran zu glauben, dass wenn ich sage, Feuer kommt vom Himmel, das kommt. Aber sie haben wirklich den Glauben gehabt, wie wir das machen, Jesus sagt es und zack, das Feuer kommt und der Fall ist für uns erledigt. Sie sind vom Wissen von einer grenzenlosen Macht gefangen gewesen. Und sie haben sie zerstörerische Art und Weise wollen ausleben. Sie haben einen enormen Glaubensmut an den Tag gelegt, den man sonst bei den Jüngern in dieser Form eigentlich eher vermisst. Und das erstaunt mich, was für Kräfte in einem Menschen und bei uns hervorgerufen werden, wenn wir verletzt werden. Wenn wir den Eindruck haben, das ist jetzt uns Unrecht geschehen. Wirklich Unrecht. Und was das für Kräfte kann mobilisieren in uns hinein, das ist ganz erstaunlich. Und was eigentlich passiert, möchte ich an einer einfachen Folie euch mal zeigen, ohne den Anspruch zu erheben, dass das erschöpfend ist. Jugi kennt zwei Männchen von denen, in einem etwas anderen Zusammenhang. Also das wäre mal der Ausgang. Ich bin kränkt und verletzt und das ist eigentlich der Zustand. Das haut mich ab. Da hat mir jemand etwas angetan, wo mich geschädigt hat, wo mich beleidigt hat, wo mich tief getroffen hat. Und was das in mir kann auslösen, ob ich jetzt das zugestehe oder nicht, ist in vielen Fällen Wut. Ich werde verrückt. Das merkt ihr vielleicht, wenn euch einer anrempelt und ich denke, das hätte nicht sollen sein und euch tut das weh. Im ersten Moment sind ihr sauer auf den. Der Wütige hätte nicht besser aufpassen können. Am liebsten würde man vielleicht noch, zack, auch noch eins, jetzt kannst du auch noch ein bisschen, wie ich jetzt, das holt es dir halt auch. Also, es kommt die Wut und der Blitzgedanke, Feuer vom Himmel. Wut und Rachegedanken. Und dann kommt so eine Planungsphase. Entweder kann ich gerade direkt zurückschlagen oder ich muss mich noch ein bisschen verbünden. Es hängt auch immer noch ein bisschen damit zusammen, wie mächtig ich bin. Wenn ich ein Arbeitgeber bin und dann ein Untergebener, der sagt mir etwas, wo er mich verletzt hat, dann kann ich den mobben und den bringe ich dann schon zu der Firma aus. Da bin ich am längeren Hebel. Wenn ich am kürzeren Hebel bin, dann kann ich die Rache, die ich üben will, kann ich dann nicht so ungehindert üben. Die Jünger haben jetzt da können von Jesus aus denken, ja, Jesus, wenn du willst, du mir führen, das ist die schnellste Erledigung, die schnellste Rache, zack, Feuer oben ab, können wir gerade machen. Aber wenn man das nicht kann, braucht man andere Wege. Je nachdem ist dann die Ausführung mit grösserem oder kleinerem Geschütz. Ein kleines Geschütz, das man anwenden kann, wenn man sich machtlos fühlt, gegenüber dem, wo man sich rächen will, ist zum Beispiel, man tut ein paar Gerüchte verschicken. Man tut jemandem ein bisschen schlecht nachsagen. Dann lässt man das auch ein bisschen sehen. Oder man tut jemandem einfach missacht über Jahre. Der hat mich einmal beleidigt, ich habe es vielleicht noch gar nie gesagt, einmal beleidigt, ich rede mit dem kein Wort mehr. Und wenn er noch so eine gute Idee hat, ich haue sie ab. Und keiner merkt es so richtig, was los ist zwischen zwei. Und im Grunde genommen übt der damals gekränkt worden ist, Rache. Über Jahre und Jahrzehnte, das kann ein Ehepartner sein. Das kann ein Geschwisterte sein aus der Gemeinde. Das kann ein Arbeitskollege sein. Im Grunde genommen räche ich mich für etwas, was mir geschehen ist. Manchmal habe ich mir nicht einmal Rechenschaft darüber gegeben, ob das, was mir gesagt wurde, ist, zu Recht gesagt wurde oder zu Unrecht. Ich bin einfach verletzt. Und aus lauter Verletzung bin ich so konzentriert auf meine Wunde, dass ich gar nicht kann irgendwo noch einordnen oder nicht bereit bin dazu, zu überlegen, ist das überhaupt richtig, was mir passiert ist und was mir gesagt wurde oder nicht. Müsste ich mich vielleicht korrigieren oder nicht? Jesus ist über die Idee der Jünger enorm entrüstet. Er kehrt sich um und wir merkt das auch aus dem Wort, er ist richtig erschüttert darüber, was die Jünger jetzt für eine Idee entwickelt haben. Es heisst da, er herrscht sie an. Und wenn man dem Wort auch ein bisschen angeht, so sieht man, dass wo Jesus ein Fieber bedroht hat, das heisst, er bedrohte das Fieber, also ist genau das gleiche Wort, oder wo der Sturm gestillt hat, ist genau das Wort, wo es heisst, er hat dem Sturm befohlen. Er bedrohte den Wind und die Wasserwogen. Oder auch dort, wo er unreine Geister ausgewiesen hat. Das heisst, und er bedrohte den unreinen Geist. Also Jesus hat die Jünger nicht simpelig angefahren, sondern ganz hart. Das hat Jesus getroffen, dass die Jünger so eine Idee haben. Dass sie meinen, dass seine Macht dazu da sei, um Leben zu zerstören. Und es gibt in der Bibelübersetzung, die einen haben die Aussage nicht mehr drin, weil das eine spätere Zufügung, eine Erklärung ist. Aber bei der einen steht das noch drin. Was Jesus dort gesagt hat, wisst ihr nicht, welchen Geistes Kinder ihr seid. Der Menschensohn ist gekommen, das Leben der Menschen ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Die Jünger, haben ihr vergessen, was mein Auftrag ist? Haben ihr mich einmal gesehen, meine Macht brauchen, um zu zerstören in der ganzen Zeit, wo ihr mich begleitet habt? Jesus hat seine Macht immer für den Menschen gebraucht. Zum Heilen. Zum Segnen. Er hat nie seine Wut, seinen Zorn laufen lassen. Nicht in dieser Zeit. Jetzt genau wollen das die Jünger. Der Auftrag von Jesus ist Rettung und nicht Zerstörung. Und wie können die Jünger so ein Vorhaben wollen verwirklichen? Was für eine Gesinnung hat sich denn in ihnen breit gemacht? Haben sie nicht besser verstanden, was Jesus will? Und haben sie noch nicht begriffen, was er jetzt gerade im Begriff ist zu tun, nämlich nach Jerusalem zu gehen und sich einzurichten lassen und nicht seine Macht in Anspruch zu nehmen? Haben sie nicht begriffen, dass seine Macht den Menschen dienen will und nicht schaden? Wissen sie nicht, dass man Macht nicht braucht, um seine eigene Ehre zu retten? Nein, sie haben das nicht begriffen. Sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie mir veranlagt. Jesus hätte nämlich tatsächlich Macht gehabt. Das ist kein Problem, glaube ich auch. Er hätte können Feuer vom Himmel oben runter wünschen. Und das Feuer wäre gekommen. Prompt. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erde. Er verfügt über alle Macht. Und als sich der Petrus einmal für Jesus einsetzen und zum Schwert greift, macht ihm Jesus ganz klar und deutlich, das ist nach dem Ereignis, das wir hier anschauen, sagt er ihm, meinst du denn, ich könnte nicht den Vater bitten, dass er mir sofort 12 Legionen Engel schickt? Jesus hat unsere Kraft nicht gebraucht und unsere Macht. Und auch die von Petrus nicht. Jesus hat immer alle Kraft zur Verfügung gehabt. Er hat nur den Vater anrufen. Jesus war aber entschlossen, die Liebe zu leben. Macht von der Liebe verändert nämlich Leben. Die Liebe Gottes erobert die Welt und verändert Menschen, nicht Gewalt. Gewalt hat noch nie zu einer wesentlichen Veränderung geführt, sondern zur Zerstörung und zu Streit und zur Eskalation. So lesen wir schon im Alten Testament, Es soll nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern es soll durch meinen Geist geschehen. Gott handelt anders in dieser Zeit. Jesus ist gekommen, um das Leben zu retten und nicht zu zerstören. Und so will er auch dich retten, wenn du noch nicht gerettet bist, heute und jetzt. Das ist sein Gedanke über dein Leben. Immer Rettung, nicht Gericht. Für dich hat er verzichtet, seine Macht auszuüben. Denn die Macht von der Liebe ist stärker, wäre Jesus vom Kreuz oben runtergekommen, so wie das die Menschen hätten wollen, und hätte Feuer vom Himmel runtergekommen lassen bei Jerusalem, das hätte er alles können. Dann würden wir das vielleicht noch in den Geschichtsbüchern lesen heute, über den Tag, vielleicht auch nicht. Aber niemand in dieser Welt wäre gerettet. Niemand wäre erlöst. Jesus hat sein Leben hingegeben und er hat verzichtet, die Macht, die er gehabt hätte, in dieser Form auszuleben, sondern er hat die Macht von der Liebe gelebt. Gott hat den Mensch so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und alle, die an diesen Sohn glauben, die sich auf ihn verlassen, die gehen nicht zugrunde, sondern sie haben ein ewiges Leben. Gott will dir begegnen in seiner grossen Liebe. Er lässt dich ein und er zwingt dich nicht, seine Liebe zu erwidern, obwohl sie deinem Leben nichts Wichtiges gibt und Bedeutungsvolleres als die Liebe Gottes entgegenzunehmen. Aber stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie jetzt auf die Straße rausgehen und jemand begegnet Ihnen und jetzt packt er Sie am Kragen, schüttelt Sie ein bisschen und sagt, so, jetzt musst du mich lieben. Was denken Sie? Was machen Sie? Wenn er noch das Gurgel noch ein bisschen mehr zudrückt, macht es wieder auf. Liebst du mich jetzt? Nein, jetzt musst du mich lieben. Was denkt ihr, was passiert? Nie würde ich ihn lieben. Weil Liebe durch Macht, durch Gewalt nicht gezwungen werden kann. Das ist der Charakter der Liebe. Und so wird niemand von euch wird Gott am Kragen nehmen und sagen, du mich lieben. Sondern Gott wird dir sagen, ich liebe dich. Ich bin offen für dich, komm doch zu mir. Lass mich doch in dein Leben hineinkommen. Ich will dich führen, ich will dich lieben, ich will dich begleiten. Ich schenke dir neues Leben. So lässt Gott ein. Die Liebe Gottes ist durch das Sterben von Jesus in Jerusalem für uns alle ganz greifbar geworden. Und wer sich dieser Liebe öffnet, der wird gerettet und geht nicht verloren. Nach dem Sterben, um das geht es ja dann eigentlich. Aber eben, jetzt vielleicht noch, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wir kennen ja das auch, so Situationen wie die Jünger haben. Wir kommen vielleicht dann nicht auf die Idee, Feuer vom Himmel zu wünschen. Wenn wir das könnten, wenn das in unserem Denken möglich wäre, würden wir wahrscheinlich auch auf die Idee kommen. Wir denken vielleicht, dem drehe ich das nächste Mal den Kragen um. So bildlich. Aber was machen wir, wenn das dann auf das Malen so weit ist? Wir haben hier die Situation nochmal. Kränkung, Verletzung. Und ich denke, was meistens folgt, ob uns das gefällt und ob wir das jetzt geistlich finden oder nicht, ist Wut über die Situation. Und es werden auch Rachegedanken unter Umständen kommen, je nachdem, wie hart uns die Situation trifft. Dass das passiert, würde ich als etwas Normales anschauen, weil über Ungerechtigkeit, die passiert bei uns und in unserer Welt, müssen wir uns nicht freuen. Und wir müssen nicht sagen, ja, das ist ja wunderbar, bin ich froh, dass mir jetzt das zugestoßen ist. Gott wird über Unrecht auch zornig. Gott sagt dem Unrecht auch nicht, gleich ist Unrecht. Gott wird zornig über Unrecht. Also, wir haben da eigentlich eine Reaktion, die kommt und die eigentlich eine normale Reaktion ist. Und jetzt kommt der Moment, zwischen denen, wo uns soll helfen, die ganze Sache zu lösen. Das ist nämlich, dass ich mich anfange zu besinnen. Dass ich mir Gedanken mache, was für ein Mensch bin ich und in welcher Gesinnung tue ich leben. Und ich besinne mich, dass Gott sagt im Römer 12, Vers 19, dass er sagt, tut euch nicht rächen, die Rache gehört mir, ich werde das schon erledigen. Das ist nicht eure Sache. Und dass ich das, was ich da eigentlich vorhabe, kann Gott abgeben und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Du wirst Recht schaffen. Irgendwann. Ich muss nicht sagen, was jetzt da vorne passiert ist, ist recht, wenn es unrecht ist. Wenn ich das mal überlegt habe, sehe, ist es wirklich nicht richtig. Dann muss ich nicht sagen, also, das wäre für mich eine Überfrömmigkeit, sagen, ja, das ist jetzt halt, weiss ich was, und dass man da, weiss ich was Schönes reindenkt, sondern was unrecht ist, ist unrecht. Und dass ich einfach kann, aber ruhig werde in dem, dass ich weiss, Gott wird Recht schaffen. Und wenn er es macht, macht er es richtig und er macht es zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Mass. Wenn ich es machen würde, würde ich es überdimensional machen, wahrscheinlich. Aber er macht es im richtigen Mass. Und ich rede jetzt nicht in erster Linie von Beziehungen von uns untereinander. Dort denke ich, dort müssen wir lernen, aufeinander zuzugehen und Beziehungen zu klären. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, im Beruf, überall, wo wir irgendwo hilflos dastehen und wissen, uns ist Unrecht geschehen. Und wenn wir verharren in dieser Wut und im Rache denken und die Rache ausüben, dann verbittern wir selber. Unser Herz verhärtet sich automatisch. Aber wenn wir zur Besinnung kommen und Gott uns sagt, das ist nicht euer Geschäft, er sagt nicht, dass du Rachegedanken hast, das ist Unrecht. Sondern Gott sagt nur, die Rache, das ist meine Sache. Ich werde das dann schon erledigen zur richtigen Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und was du jetzt da sollst machen, die Energie von der Wut, die du in dir rein hast, sollst du mal Gott abgeben und umsetzen und das Böse mit Gutem überwinden. Statt dass du Böses tust, tust du Gutes. Und tust das so überwinden. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das einfach ist. Ich sage nur, dass das der Weg Gottes ist. Und dass das die Lösung ist für viele Verbitterungen in unseren Herzen. Das Böse mit Gutem überwinden. Und dass das oft mehr Veränderung schafft im anderen Leben wie in unserem. Ich rede da nochmal gesagt, nicht von Beziehungen, die man kann und soll klären. Ich rede da von hilflosen Situationen, wo ich nichts machen kann, wo ich einfach muss damit fertig werden. Da sagt Gott, ich will zum Rechten schauen. Und ich bin aufgerufen, mich zu besinnen. Also, wir sehen es. Die Jünger haben eine Enttäuschung erlebt. Sie sind an der Seite Jesus, in der Hoffnung übrigens auch noch, dass sie jetzt nach Jerusalem gehen und Jesus dort seine Macht entfalten wird. Die Jünger haben immer gemeint, er würde das Reich von Israel aufrichten. Und in dieser Begeisterung irgendwo haben sie wahrscheinlich den Eindruck gehabt, jetzt gehört die Welt uns. Und jetzt sagen die Samariter einfach, sie können nicht dort ein Quartier einziehen. Und jetzt hat es ihnen den Hut geklopft. Und in dem Bewusstsein, dass sie jetzt offenbar die Macht haben, sagen sie Jesus so, und jetzt lassen wir Feuer vom Himmel fallen, gell Jesus? Und Jesus ist ganz schockiert über den Gedanken und über den Umgang mit dieser Macht, wo sie denken, wo sie jetzt haben und bekommen werden. Und Jesus tut sie belehren, indem, dass er sie einfach sagt, was haben die denn für eine Gesinnung? Er herrscht sie an. Die Jünger haben sich von Verletzung und Beleidigung treiben lassen, sich zu rächen. Sie sind bereit gewesen, ganz impulsiv Macht Gottes missbrauchen. Und mit grossen Geschützen aufzufahren. Und je grössere Macht wir haben, sei es im Beruf, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie. Je grössere Macht wir haben, je grösser, je mehr stehen wir in der Gefahr, Macht missbrauchen. In dem, dass man Rache ausübt, anstatt Situationen anzupacken, wie sie sich Gott gedacht hat. Die Ausübung von Macht wäre beeindruckend gewesen. Wenn da auf einmal Feuer vom Himmel oben runterkommt, wäre es natürlich unheimlich beeindruckend gewesen. Ich meine, auch die Jünger, dann wären die Jünger die Repräsentanten gewesen von dem Ereignis. Und die Samariter, die wären geschockt gewesen, die hätten Angst bekommen. Leck, die Jünger, was die für eine Macht ausüben. Aber es wäre zerstörerisch gewesen. Der Hintergedanke, wie wir uns rächen, ist doch oft der, ich zeige dir schon noch, wer ich bin. Muss ja auch nicht meinen. Jesus lehrt die Jünger, dass wir eine ganz andere Gesinnung haben sollen. Die Verhaltensweise, die die Jünger da haben wollen, an den Tag legen, das ist keine Verhaltensweise für uns als Christen. Die Waffe der Christen ist die Liebe. Die Liebe ist die Macht, die Menschen verändern kann. Gott selber, er wird einmal richten. Und das wird er tatsächlich. Gott sagt nicht, es gibt kein Gericht und es gibt keine Rache. Aber er wird es machen zur richtigen Zeit und im richtigen Rahmen und im richtigen Maßstab. In solchen konkreten Situationen, wenn wir darin hineinkommen und merken, jetzt kommt Wut, dann ist gut, wenn wir das Bild vor uns haben, was da passiert ist, und die Stimme von Jesus hören. Weißt du, was für ein Geisteskind du bist. Und vielleicht hat dir Gott heute Morgen gezeigt, wo du aufgrund von einer Verletzung dich rächst und vielleicht immer noch am Rächen bist, sei es dein Ehepartner, sei es dein Arbeitskollege, und die Rache durchziehst, manchmal können wir da sehr hartnäckig sein, anstatt den Willen Gottes zu tun. Vielleicht ist das eine und andere auch innerlich verschrocken. Dann bist du einfach dankbar. Dann hat Gott zu dir geredet. Und dann zeigt er dir heute Morgen den Weg, wo er Freude hat daran. Und er wünscht dir dann, dass du deine Gesinnung änderst. Und entsprechend der Gesinnung lebst, wo Jesus uns gelehrt hat. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir sehen jetzt an den Jüngern auch ein bisschen ein Abbild von uns. Von unseren spontanen Reaktionen, und wenn wir da nicht zur Besinnung kommen, wer wir sind, dann kommt es schlecht raus. Und so sind wir froh, wenn du uns auch manchmal so ein bisschen anherrschst, wie die Jünger, wo sie sich blend gemacht haben, wo ganz entgegen deinen Gedanken sind. Und Herr, da will ich dich auch bitten, dass du uns auch wirklich ermahnst, ganz klar, wenn wir auf dem Weg sind, so eine Haltung einzuschlagen und danach zu handeln. Hilf uns, dass wir gemäss deiner Gesinnung leben können. Und dass wir immer lernen, zufrieden sein mit dem, was du uns lehrst durch dein Wort, dass du dich rächen wirst. Und dass das deine Sache ist. Und dass wir lernen, immer mehr auch die Kraft, die dann oft in uns aufkommt, umzuwandeln in Gutes, dass wir das Böse durch Gutes überwinden. So hast du uns selber vorgelebt, ganz exemplarisch am Kreuz auf Golgatha, wo du das Böse erduldet hast, weil du das Gute gesucht hast, sogar für die Menschen, die dich eingerichtet haben.
Wir danken dir und rühmen deinen Namen. Amen.